Ich möchte mit euch heute einen ganz bekannten Vers anschauen. Jetzt wollen wir mal gucken. Genau, und zwar aus Matthäus 11. Ich hoffe, dass ich so einigermaßen klarkomme, weil ich heute Morgen noch mal einiges wieder mal umgestellt habe, wie das so bei mir ist manchmal. Da sagt Jesus, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Konkurrenz. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe das denn so ein bisschen unterstrichen, denn dieses denn kann man ein bisschen anders auch noch übersetzen, und dann heißt das nämlich, denn, nicht denn ich bin sanftmütig, sondern lernt von mir, dass ich sanftmütig bin, oder lernt von mir, weil ich sanftmütig bin. Da steckt einfach auch noch einmal was drin. Und für mich ist wieder diese Frage, was haben die Leute damals gehört, als Jesus das gesagt hat? Er griff wieder einmal, wie so oft, auf Bekanntes zurück. Jesus hat ganz arg oft Dinge aus dem Alten Testament genommen und hat die mit rübergenommen. Und er hat damit die Menschen einmal Dinge vor Augen gestellt, die sie kannten, und auf der anderen Seite hat er sie dann auch wieder herausgefordert. Denn in jedem jüdischen Gottesdienst in der Synagoge gab es ähnlich wie bei uns im evangelischen Gottesdienst eine Schriftlesung. Nicht nur ein paar Worte, sondern ein ganzer Abschnitt. Das heißt, die haben im Jahr ihre 5 Bücher Mose in der Schriftlesung durchgehabt. Und dazu gab es dann immer noch einen zweiten Text. Und dieser zweite Text war dann, ich sage es jetzt ganz breit, aus der Geschichte und aus den Propheten. Und somit hat jeder Jude das immer wieder und immer wieder gehört. Zudem haben kleine Kinder die Schrift auswendig gelernt, die 5 Bücher Mose. Und damit es Spaß gemacht hat, haben die angefangen beim ersten Unterricht, so habe ich jetzt gelesen, da haben die Tafel oder was sie hatten mit Honig eingeschmiert. Und Honig war damals die Süßigkeit, oder? Und was durfte man machen? Abschlotzen. Ja, das heißt einfach, so süß und so lecker wie der Honig ist, so lecker ist das Wort Gottes. Ich habe 2 Gitarrenschüler, die kriegen jedes Mal, wenn sie Hausis gemacht haben, 2 Duplos. Die kommen schon. Ich habe gelernt. Ich habe es gemacht. Kriege ich meine Duplos? Merkt ihr was? Manches Mal brauchen wir so ein bisschen was und dann geht es viel besser. Und so haben sie das damals schon gemacht. Das heißt, die Juden damals, die waren sehr wahrscheinlich bibelfester wie wir heute. Da können wir davon ausgehen. Und das heißt dann auch, wenn Jesus sowas sagt, dann kommen denen nämlich einige Dinge in den Kopf. Rechts, auf der rechten Seite habe ich dann noch so ein Joch, einfach schon mal so als Gedanke. Ich kann immer nur unter einem Joch unterwegs sein. Ich kann nicht unter, weiß von euch jemand die Mehrzahl von Joch? Ein Joch, 2 Joche, wie auch immer. Keiner weiß es, glaube ich, so richtig. Ich kann immer nur, vielleicht hängt das da damit zusammen, ich kann immer nur unter einem Joch unterwegs sein. Ich habe 4 Punkte und die habe ich euch so reingemacht. Das erste ist dieses, kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Das zweite, nehmt auf euch mein Joch, okay, hier merkt ihr, dass ich was verändert habe. Und das dritte ist, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Das Große war und ist, dass Gott sein Volk immer eingeladen hat. Er lud sie ein, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben. Er wollte sie beschenken. Ihnen etwas geben, was sie außerhalb von ihm so nicht finden konnten. Eine Ruhe, die uns in unserem Leben tragend ist. Man findet es im 5. Buch Mose. Dieses, ich will euch Ruhe geben. Da heißt es, ihr werdet aber über den Jordan gehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe austeilen wird. Und er wird euch Ruhe geben vor allen euren Feinden um euch her und ihr werdet sicher wohnen. Das war eine gigantische Zusage für Leute, die vorher in der Sklaverei gelebt haben und jetzt in ein eigenes Land gehen und Gott sagt, hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, ich werde euch Ruhe geben. Eure Feinde werden gegen euch keine Chance haben. Das ist was ganz Großes, denn in Josua 21, da heißt es dann, da kommt quasi die Erfüllung davon. So hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Und jetzt kommt es, und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in die Hände. Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Haus Israels verkündigt hatte. Alles war so gekommen und alles hätte so bleiben können. Stimmt doch, oder? Alles hätte so bleiben können, wenn ein Saul, seine Amalekiter hier mal, wenn er gehorsam gewesen wäre. Vorher schon bei den Richter. Wenn sie Gott vertraut hätte, hätte sie dauerhaft diese Ruhe gehabt in ihrem Land. Kein Feind hätte eine Chance gehabt. Das heißt, Gott hat ihnen sogar so ein Stück weit eigentlich Himmel auf Erde versprochen gehabt. Das Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem das da war, was sie sich gewünscht haben. Und Gott hat Ruhe geschenkt. Boah, man hätte in Friede leben können, in Sicherheit, ohne Unterdrückung. Das wäre was ganz arg Großes gewesen. Und dazu wäre das Volk Israel. Und der Karl Hermann hat ja letztes Mal gesagt, wenn wir einen Segen weitergeben, sind wir so eine Art Briefträger. Israel wäre damals auch Briefträger geworden. Briefträger, die überall in diese Länder hinausgetragen hätten. Leute, wir haben einen Gott, der ist es wert, mit ihm zu leben, weil er da ist. Und da steckt es auch wieder drin, man kann immer nur unter einem Joch leben. Die Frage ist, unter welchem Joch möchte ich leben? Welches Joch hatten die Israeliten damals? Sie haben sehr schnell immer wieder ein anderes Joch auf sich genommen. Und auch für damals hätte gegolten von Gott her, mein Joch ist sanft. Weil er ja der gewesen wäre, der mitgetragen hat. Er war, jetzt nehme ich ein ganz blödes Wort, er wäre der Leithammel gewesen. Er wäre der gewesen, der die meiste Last getragen hätte, und er wäre der gewesen, der die Richtung gegeben hätte. Wenn, jo. Nehmt auf euch mein Joch. Ich habe mal nachgeschaut im Alten Testament. Ich habe da so ein kleines Bibelprogramm, das zeigt mir dann an, wie oft dieses Wort vorkommt. Und dieses Wort Joch kommt tatsächlich 49 Mal im Alten Testament vor. Schwerpunkte seht ihr, das sind die rote Balken. Das erste Buch Könige und dann vor allem Jesaja und Jeremia. An mancher Stelle wird das Joch wirklich so real genommen. Ja? In mancher Geschichte findet man das, dass jemand seine Rinder einfach ein Joch aufgelegt hat. Aber an vielen Stellen wird dieses Joch eben gebraucht in Form von einem Bild. Und wenn die Leute damals Jesus in Rede hören und er dieses Wort Joch gebraucht hat, dann sind ihnen ein paar Dinge eingefallen. Ich zeige euch mal ein paar. Das Erste, was denen garantiert kommen ist, ist ein zerbrochenes Joch. Ich zeige euch die Stelle gleich dazu. Das Zweite ist ein eisernes Joch, das ist denen garantiert auch gekommen. Dann das Joch der himmlischen Königsherrschaft, da habe ich eigentlich schon drüber geredet. Das ist dieses Leben mit Gott. Das Joch der himmlischen Königsherrschaft Gottes. Das kommt als Begriff so nicht in der Bibel drin vor, aber die Bibel zeigt das auf. Wenn ich unter Gottes Herrschaft lebe, das Joch der königlichen Herrschaft Gottes. Dann gab es noch das Joch der Lehre oder das Joch der Rabbiner. Und ein fünftes, das Joch im Neuen Testament. Da gucken wir nachher auch noch geschwind hin. Aber mir schaffe das, keine Angst, ich ziehe durch. Was ich nicht gefunden habe, ist, dass das Gesetz irgendwo bei den Juden als Joch empfunden wurde. Und wenn Jesus davon redet, dass er, ich sage es jetzt mal einfach, ein neues Joch bringt, dann heißt es nicht, dass gleichzeitig das Joch oder das Gesetz ein Joch war, sondern das Gesetz war Kultur. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Das Gesetz war überall in dieser Kultur damals zu finden. So wenig wie deutsche Meerschweinchen essen. Das ist ja in manchen Ländern so. Die sind dann ein bisschen größer, so ähnlich wie bei uns vielleicht die kleine Hase oder so. Ha? Ja, ein richtig großer Stallhase gibt ein bisschen mehr her. Aber ein kleiner Stallhase, okay. So wenig war das einfach bei den Juden, dass irgendeiner Schweine im Stallkit hat, ja? Das heißt, die Kinder sind einfach damit aufgewachsen, dass das nicht da war. Und wenn die dann nachgefragt haben, gesagt, wieso haben unsere Nachbarn, haben die halt gesagt, ja, das ist bei uns so, vom Gesetz her. Das heißt, an ganz vielen Stellen, das Gesetz war nicht Last, sondern dieses Gesetz Gottes, das war für die Juden einfach ein Geschenk, das das ganze Leben durchdrungen hat. Man hat es aufgenommen mit der Muttermilch quasi. Man ist hineingelebt worden. So, und dann, genau, das ist mir ganz arg wichtig, dass wir da nicht so negativ drüber reden. Denn das Gesetz war für die Juden ein Geschenk Gottes. So, das zerbrochene Joch, das ist was ganz, ganz Großes im Alten Testament. Und das wurde immer wieder gebracht. Und das haben die Juden auch hier im Hinterkopf gehabt. 3. Mose 26, denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Ein Sklave unterm Joch kommt nicht aufrecht daher. Ein Sklave unterm Joch ist ein gebeugter Mensch. Und Gott sagt, dieses Joch habe ich zerbrochen, damit ihr frei sein könnt, damit ihr aufrecht leben könnt, damit ihr dann unter meinem Joch an meiner Seite leben könnt. Durch diese Befreiung war dieses neue Leben möglich. Das heißt auch dieses Bild Joch-Sklaverei, da kann ich dann auch sagen, das Joch der Sünde, das zerbrochen wurde durch Jesus, das kommt hier auch rein. Und das Zerbrechen dieses Jochs war Voraussetzung, dass Gott ihnen Ruhe schenken konnte, dass Gott ihnen dieses Land geben konnte, dass Gott ihnen schenken konnte, dass sie in Frieden leben können, in Ruhe. Das ist das, was wir haben, auch in Corona-Zeiten. Wie viele Menschen haben Angst? Wie viele Menschen haben Panik vor Corona? Leute, ich bin jetzt ganz heftig. Jeder von uns muss irgendwann sterben. Und wir hatten jetzt, in der vergangenen Woche, wurde eine Liebenzeller-Schwester beerdigt, die war 60. Die war in Aue, in diesem Mutterhaus, war die Oberin. Die ist ganz plötzlich gestorben, mit 60. Ist jetzt auch kein Alter, oder? Ja, und da können wir haben das. Mein Leben liegt nicht in der Hand von Corona oder sonst was. Mein Leben liegt in der Hand Gottes. Lasst uns das Leben in dieser Zeit. Schon, ich rede hier nicht gegen Vorsicht oder sonst was, ja? Aber ich darf mich und ich möchte mich nicht unter das Joch der Angst begeben. Denn Gott bietet mir ein anderes Joch an. Und da lade ich euch und mich selber auch ein. Wir müssen uns da immer wieder neu, ja, das in den Kopf holen. So, das nächste Joch war ein eisernes Joch, von dem ist auch im 5. Buch Mose die Rede. Und zwar, als Mose dem Volk nochmal so die Vergangenheit vor Augen stellt und er sagt, gibt ihnen einen Blick in die Zukunft und er sagt, ihr könnt euch entscheiden, wie ihr die Zukunft leben wollt. Und da geht es in diesem Segen und Fluch um ein eisernes Joch. Das heißt, und du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel, und er wird, jetzt kommt es, ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Das ist die Aussicht, die Gott seinem Volk gibt, wenn er sagt, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht mit mir leben. Das ist die Aussicht. Ich habe bis jetzt kein eisernes Joch gesehen. Aber das tut zum einen garantiert Ärger weh, wenn man das nicht so anpasst. Denn ein gutes Joch war auf die Rindviecher angepasst. Ein gutes Joch. Gehen wir weiter. Das Joch der himmlischen Königsherrschaft, das habe ich euch vorhin schon gesagt, das ist das, was Gott sich wünscht für uns. Und es gehört dazu, dieses höhere Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. So stellte sich Gott das vor, befreit von jeglicher Art Sklaverei. Einfach in die Zukunft rein. Jetzt kommen wir an das nächste. Oh, Moment. Okay, da fällt was. Habe ich doch gewusst. Oder es kommt nachher auf eine Folie, die weiter hinten drin ist. Dieses Joch, mal schön gucken, dieses Joch der Rabbiner. Da bin ich ja gerade versuche am Lernen, was damals zur Zeit Jesu so alles, was es da so alles gab. Es gibt so eine Aussage, das heißt, dass man im Staub des Rabbis hinterherlaufen soll. Das heißt, jeder Rabbi hatte seine eigene Auslegung der Tora. Also nicht nur der fünf Bücher Mose, sondern der Geschichte Israels. Und das heißt, der eine Rabbi, der konnte sagen, Schabbat, das sehe ich so und so. Und der andere Rabbi sagt, jo, sehe ich auch, aber ich habe noch was dazu. Und der dritte Rabbi, der hätte sagen können, jo, aber mit dem Punkt bin ich nicht einig, ich sehe das wieder so. Das war einfach die Rabbiner, das waren Menschen, die das Wort Gottes ausgelegt haben, die versucht haben, dieses Wort Gottes in den Alltag hineinzubringen. Und da hat jeder seine Art gehabt, so wie ich anders predige wie andere. Und diese Interpretation, die nannte man Joch. Es konnte auch nicht jeder Schüler eines Rabbis werden. Die Rabbiner haben normalerweise ihre Leute geprüft. Ich bringe euch das irgendwann mal. Ich habe das jetzt festgestellt, dass die Juden so, die lernen auch nicht wie mir, dass einer vorne schockt und vorne steht und unterrichtet und die horchen zu, sondern das ist ein Ding hin und her und da unterhält man sich manches Mal über einen Vers, aber redet tut man um den Vers vorne und danach. Also das ist so, deswegen haben die solche Diskussionen, die, ich sag mal, die haben mehr im Kopf manchmal. Also zumindest bibelkenntnismäßig. Weil die können sich auf solche Art und Weise wirklich unterhalten über das Wort Gottes, was bei uns dann aussetzt. Und wenn man dann einem Rabbi nachgefolgt ist, dann hat man sein Joch auf sich genommen. Das heißt, man hat sich unter das Joch des Rabbis gestellt und wenn der Rabbi gelehrt hat, ich lebe vegan, dann haben die Schüler auch vegan gelehrt. Ja? Und wenn der Rabbi lehrt, ich bin jetzt wieder ein bisschen gemein, ich putze den Hintern mit der linken Hand, dann haben die Schüler aber den Hintern auch mit der linken Hand abputzt. Ja? Also die haben im Grunde genommen alles nachgemacht, was ihren Rabbi getan hat. Und dann sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Und? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Ich bin anders, auch anders wie andere Rabbiner. Nehmt es auf euch. Jesus lädt ein, ihn hier als Lehrer anzunehmen. Alles so zu tun, wie es der Rabbi lehrt. Und dann sagt er hier, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Jesus geht hier, gibt sich hier als Messias zu erkennen. Ganz klar. Und das war für die Leute schon eine Provokation, eine Herausforderung. Der Zimmermannssohn, der Messias? Fragezeichen, er lud Menschen ein. Jesus lädt ein, dauerhaft Friede uns zu geben, damit wir Ruhe in unserem Leben haben. Ich habe euch da noch, jetzt kommt dieser Bibelvers, Johannes 14. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Man kann nur unter einem Joch leben. Die Frage für uns ist, unter welchem Joch möchte ich leben? Die Geschichte Israel zeigt, Gott wünscht uns sein Joch, ein gutes Joch. Jesus wünscht sich das für uns, dass wir unter seinem Joch unterwegs sind. So, und jetzt habe ich nach dem Joch nochmal im Neuen Testament geschaut. Jetzt hoffe ich, es kommt die richtige Folie. Bloß das rechts oben dürft ihr eigentlich noch nicht lesen. Jo, das Joch im Neuen Testament. Hier unten haben wir diese vier Stellen im Grunde genommen. Und das sind alles Texte vom Paulus. Oder sie gehen um den Paulus rum. Und das Erste ist, was man damals wieder hinkam, das ist dieses Apostelkonzil. Genau, Apostelgeschichte 15. Da heißt es, warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Hier geht es um das Joch der Gesetzlichkeit. Das heißt, messianische Juden wollte der heidnische Christen, der andere Christen, ein Joch auflegen. Das und das und das müsst ihr noch erfüllen, dann seid ihr richtig. Und dann schreibt er in Galater 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft auflegen. Merkt ihr was? so wie die damals im Alten Testament in der Gefahr gestanden sind, so stehen wir heute auch in der Gefahr. Auf der einen Seite, dass wir gesetzlich werden können, so du hältst es nicht richtig, wenn du das und das nicht machst. Und auch hier bei den Galater, lasst euch nicht wieder Knechtschaft auflegen, dadurch, dass welche kommen und es sagen. Dann hat Paulus nochmal was, das Joch der Fremdherrschaft, der Sklaverei. Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen, denn was für Gerechtigkeit, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es geht hier nicht darum, jetzt muss ich es richtig ausdrücken, dass wir keinen Kontakt mit Nichtchristen haben, dass wir uns distanzieren. Worum es hier geht, ist, ich sage es jetzt einfach mal so, diese Lebenseinstellung oder die Lebensphilosophie von den Nichtchristen zu übernehmen. Die Lebensphilosophie, die man damals zum Teil hatte bei den Römern, lasst uns leben und das Leben genießen, denn morgen sind wir tot. Wenn man dann nachliest oder nachschaut, was das für ein Leben war, dann war das zum Teil bei manchen Fresserei und Sauferei. Und damit mir reinpasst hat, hat man Feder genommen und hat ihn gekitzelt und dann hat man den ersten Gang schon wieder mal rausgelassen und dann konnte man ja weitermachen. Ja? Andere haben dann die Philosophie von irgendwas anderes gehabt. Und Paulus sagt es, sagt, lasst euch da nicht runterbringen. Und das gilt auch für uns heute. Deswegen auch nochmal Corona an der Stelle. Diese Lebensphilosophie übernehmen, vielleicht diese Angst in unserer Gesellschaft. Auch das, dass man keine Perspektive mehr hat für die Zukunft, dass man alles nur noch dunkel in der Zukunft sieht. Leute, wir haben Zukunft. Wir haben Zukunft. Und wenn die hier auf der Erde aufhört, geht es im Himmel weiter. Wir haben Zukunft. Wir haben ein Leben, das sich lohnt zu leben. Auch wenn diese Welt einem an mancher Stelle Angst macht. Und es wird garantiert noch schlimmer werden. Je weiter es in der Endzeit vorwärts geht, umso schlimmer wird manches werden. Aber wir haben Zukunft, weil wir diesen Herrn an unserer Seite haben. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir diese Lebensphilosophie, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, der Nichtchristen nicht übernehmen. Auch nicht von denen, die hinter allem, wie nennt man das gerade, irgendwas Schlimmes sehen. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Verschwörungstheorie, danke. Ja, lassen wir uns doch nicht verrückt machen davon. Paulus hat noch einen gehabt, noch so einen Vers. Und da gab es schon ein Joch und das war heftig. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Übernehmt das mal für euren Arbeitgeber. Wir stehen unter keinem solchen Joch. Wer ein bisschen Geschichte kennt von der Zeit, der weiß, das konnte eine Katastrophe sein, unter dem Joch von einem Herrn zu leben. Und Paulus sagt nicht, damit es euch besser geht oder sonst was, sondern damit ihr ein Zeugnis seid für Gott. Ein gutes Zeugnis. Schluss. Es war viel vom Alten Testament bis ins Neue rein. Aber ich denke, es ist wichtig für unsere Zeit, das einfach auch zu sehen. Unser Gott bietet uns an, unter ihm und an seiner Seite zu leben. Weil er, so sagt Jesus, sanftmütig ist und demütig. Seine Jünger waren das nicht immer, oder? Er hat so manche drunter gehabt. Da war von Sanftmut nicht allzu viel zu lesen und von Demut auch nicht so arg, wenn ein Petrus Schwert sieht. So ein kleiner Giekser da und ein anderer, das war kein so Schwert, wie wir das uns heute vor Augen stellen, sondern das war so was Kurzes. Aber wenn das scharf ist, hilft es auch. Er ist sanftmütig. Und wir müssten jetzt vielleicht noch drüber reden, welche Gefahren gibt es für uns heute an Joch, neben der Gesetzlichkeit und andere Dinge. Aber Gott sagt, seid mit mir unterwegs. Ich kann euch die Ruhe geben, diesen Friede gäbe, der unabhängig ist von äußeren Dingen. Damals war es römische Regierung, leider unter den Römern zum Teil. Heute ist was anders. Ich gebe euch Friede. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, danke, dass du dieser große Gott bist und dass du uns kleine Menschen anbietest, mit dir unterwegs zu sein. Dass wir Seite an Seite mit dir unter deinem Joch unterwegs sein dürfen. dass du hilfst, da wo Laster auf unserem Leben sind, dass du die mitträgst. Danke, dass du uns befreit hast vom Joch der Sünde. Und wir bitten dich, hilf du uns, dass wir uns nicht wieder unter irgendein anderes Joch zwingen lassen oder es uns selber auflegen, sondern dass wir nahe bei dir unterwegs sind. Danke für deine Liebe, Herr. Amen.